Gut, ich habe gedacht, ich gebe euch mal einen ganz schnellen, kurzen Überblick zum Thema Offenbarung. Ich habe hier und da ein paar Leute gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, wo wir sind. Ja, ein bisschen Faden verloren. Wir werden kommende Woche bei Community, habe ich mir so gedacht, dass wir bei Community mal ein bisschen die verschiedenen Standpunkte auch mal aufzeigen, die es gibt. Also auch kein Riesenvortrag, es wird 15 Minuten ein bisschen grafisch aufbereitet sein, was es da für verschiedene Ansichten gibt über den Ablauf, über die Folge der Offenbarung. Ich will euch kurz hier nochmal sagen, was so das ist, nachdem ich mich sozusagen, Moment, halte. Jetzt habe ich hier ein Problem. Doch, da haben wir es ja, genau. Gut, also, ich habe euch das mal mitgebracht, aber wie gesagt, speedmäßig. Ich kann ja nicht lang drüber, da könnte man schon stundenlang drüber reden, aber ich darf ja nicht länger wie 45 Minuten. Ja, das ist der Überblick, was wir hier lehren. Also, hier habt ihr die Linie Jesu, er ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist jetzt beim Vater. Und das ist die Linie der Gemeinde, der Menschen, die an Jesus glauben, und hier unten befindet sich das Totenreich und hier oben das Himmelreich. Ja, also mal ganz grob. Und wir haben begonnen hier mit der Entrückung der Gemeinde. Wir glauben, dass die Entrückung der Gemeinde vor dieser Zeit ist, die wir uns hier intensiv anschauen. Das zeige ich euch gleich noch. Die wird bezeichnet als sogenannte Trübsalszeit. Am Ende dieser Trübsalszeit wird Jesus sichtbar zurückkommen mit seiner Gemeinde. Dann gibt es noch das sogenannte tausendjährige Friedensreich, kommt alles noch in den nächsten Kapiteln. Und dann das sogenannte Endgericht. Israel als Nation, 1948 entstanden. Bitte versucht jetzt nicht hier das auszurechnen, was hier genau passieren wird oder wann das genau passieren wird. Ja? Gut, dann haben wir gesagt, diese Endzeit, also diese Trübsalszeit, wird eigentlich eingeleitet mit dem Öffnen dieser sieben Siegeln, diesem Buch mit den sieben Siegeln. Und das sehen wir hier in dieser übersichtlichen Grafik. Meines Erachtens noch viel zu kitschig, ein bisschen Watchtower-mäßig, aber trotzdem gibt sie uns so einen Überblick. Ihr seht hier die Trübsalszeit, so wie ich das hier lehre, eine Zeit von zweimal dreieinhalb Jahren. Von den zweimal dreieinhalb Jahren werden wir hier auch hören. Dieses Buch hier mit den sieben Siegeln ist hier wie eine Schriftrolle gezeigt und dieses Buch wurde geöffnet, indem diese sieben Siegel geöffnet wurden. Das haben wir uns ausführlich angeschaut in Kapitel 6 und 7. Das siebte Siegel öffnet die sieben Posaunen. Auch das sind Katastrophen, die über die Erde kommen, haben wir uns angeschaut. Und jetzt sind wir sozusagen bei der siebten Posaune. Die siebte Posaune, da werden wir uns heute die Zwischenzeit, eine Zwischenzeit anschauen, denn wir haben jetzt Halbzeit. Ja? Das geht hier, ist hier ein bisschen verwirrend, weil hier ist noch die Rede von den sieben Hauptakteuren der Zeit. Das schauen wir uns nächste Woche an, die werden hier beschrieben. Aber im Grunde genommen haben wir jetzt Halbzeit. Nicht nur Halbzeit im Sinne von dieser sogenannten Trübsalszeit, sondern auch Halbzeit. Wir haben die Hälfte der Offenbarung schon durchgelehrt. Das ist doch der Hammer, oder? Und ihr sitzt immer noch hier. Und ihr kommt hoffentlich immer noch gern. Ja? Die Hälfte ist also durch. Das ist eigentlich das, was danach kommt, das werden wir uns später anschauen. Das ist ungefähr so der Überblick. Ich habe den Hauskreisleitern das auch zukommen lassen. Die können sich das nochmal alles anschauen. Gut. Also, heute ist Halbzeit. Ich zeige euch mal hier was. Es geht um diese zwei Persönlichkeiten. Sie sehen nicht genauso aus, aber das sind die, die spielen heute eine besondere Rolle und die werden auch in der Zukunft noch eine große Rolle spielen. Schillernde Persönlichkeiten, wahrscheinlich die schillerndsten und die krassesten Personen, die jemals auf dem Erdboden gelebt haben, wird die Welt noch mitbekommen. Gut, wir leben also jetzt in der sogenannten Endzeit. Nun, was ist denn Endzeit? Ihr wisst alle, was ein Endspiel ist, ja? Das ist das letzte Spiel. Da geht es darum, wer wird den Titel holen? Ich habe jetzt nichts gehört. Wer wird den Titel holen? Ja? Und wir wissen aber jetzt schon, wer den Titel holen wird. Denn wir haben gesagt, die Offenbarung sagt im Grunde genommen, der Inhalt der Offenbarung heißt, wir werden gewinnen und mit uns Jesus oder wir mit Jesus. Und das werden wir uns heute schon anschauen. Aber eingeläutet wird diese Endzeit durch ein paar Dinge. Und wie gesagt, hier nur auch wieder alles speedmäßig. Ich will euch ja nicht langweilen mit irgendwas. Ja? Ich sehe zum Beispiel in Hitler und seinem Dritten Reich ein ganz starkes Indiz oder einen ganz starken Beweis für die Endzeit. Ich habe das besonders jetzt auch deshalb gebracht, weil wir haben vor ein paar Tagen im Bundestag wurde dieser Stunde gedacht, vor 80 Jahren wurde Hitler zum Reichskanzler. Und mit Hitler und dem Dritten Reich hat man gesehen, was möglich ist, wie eine ganze Welt durch einen Mann, natürlich war das auch ein System, da war auch eine Verschwörung dahinter, was weiß ich, da gibt es ja viele Theorien, aber wie eine ganze Welt, eine ganze Nation eingenommen werden kann von einem System. Und das erste Mal in der Geschichte der Menschheit überhaupt spielten auch die Medien eine wichtige Rolle. Und eine Nation, eine Menschheit sozusagen, wurde manipuliert durch dieses Reich, also ganz brutal. Und nebenbei, ja, in Anführungsstriche, wurden noch 6 Millionen Juden ausgerottet. Auch die spielen in der Endzeit eine wichtige Rolle. Wir erleben hier eine Verfolgungszeit und wieder sind die Juden im Fokus und natürlich auch die, die sich während der Zeit bekehren werden. Auch das glaube ich, dass besonders in dieser Zeit, dass es ein Zeichen dieses Antichristen, antichristlichen Geistes ist, dass es in erster Linie gegen Gottes potenzielles oder auserwähltes Volk geht, die Juden und auch die Christen. Und keiner wusste was davon, ja. Das war ja auch wieder in die Kritik geraten diese Woche. Die meisten wussten ja gar nicht, was da läuft. 6 Millionen Menschen verschwinden in einer Art der Manipulation, wie es so schlimm ist. Und natürlich wussten es viele, aber es wurde ausgeblendet. Nun, dann gibt es verschiedene andere Indizien für die Endzeit. Das andere ist die Neugründung Israels 1948, vor 65 Jahren. Das steht in unzähligen Prophezeiungen im Alten Testament. Vor 100 Jahren hätte es nie jemand für möglich gehalten, dass dieses Land nochmal als Nation zusammenkommt. Oder zunehmende Kriege und Naturkatastrophen, die immer intensiver werden. Dann eine zunehmende Verfolgung für Leute, die jetzt dieses Wort nicht kennen. Verfolgung bedeutet einfach, wenn Menschen, die einer bestimmten Glaubensrichtung oder einer bestimmten Philosophie vertreten, wenn sie unterdrückt werden, wenn sie verfolgt werden. Und das gilt besonders heutzutage auch für Christen oder in erster Linie für Christen. Dann ein weiteres Zeichen ist, dass das Evangelium auf der ganzen Erde verkündigt wird. Also Menschen hören wie niemals zuvor von Gott, von Jesus. Und da heißt es, gibt es auch ein Indiz in Matthäus 24, dass dann das Ende kommen wird. Dann die aufkommende neue Weltordnung, New World Order. Wenn ihr mal im Internet googelt, New World Order oder neue Weltordnung, dann erlebt ihr, dass dieser Begriff inflationär schon in den Mund genommen wird von allen möglichen politischen Führern. Das ist ganz krass und was sich dahinter verbirgt, ist letztendlich eine Welteinheit, ein System. Und dann haben wir hier auch in der Vergangenheit auch schon gesprochen von dem Geist des Antichristen, was das auch alles beinhaltet. Da geht es eigentlich um eine Lebensphilosophie, die wir auch haben. Ja? Eine Lebensphilosophie, die ihre Werte sieht im Wohlstand, die moderne Götzen hat, nicht mehr aus Stein und auch aus Eisen und aus Gold, sondern schon ein Stück weit auch aus Gold, ja, nämlich Geld, Sex, Macht und Religion. Das haben wir letzte Woche gesehen. Das wird eigentlich so die Hauptgötzen sein der letzten Zeit und auch dieser Zeit, wenn der Antichrist offenbart wird. Was könnte noch kommen vor der sogenannten Entrückung? Ich sage ja nicht, wir werden als Christen verschont, wir werden entrückt und dann beginnt das alles, sondern es kann tatsächlich noch vorher, können noch folgende Dinge kommen. Es kann diese Welteinheitsregierung kommen, durchaus. Neue Weltordnung, das Haus Europas, das kann man im europäischen Kontext ja schon sehr gut sehen. Man könnte sogar vielleicht auch noch den Aufstieg des Antichristen miterleben. In Offenbarung Kapitel 6, was wir gesehen haben, da wird er seine Macht über die Erde ausbreiten. Und theoretisch ist das möglich, dass wir diesen Beginn alle noch miterleben werden und das gar nicht weit hin ist. Das kann theoretisch schon in diesem Jahr die ersten Anzeichen da sein. Nur die Anzeichen sind sowieso schon da. Dann ist die Rede im Hesekiel in da, Moment. zeitlicher Weltfriede, genau. Das kann durchaus auch noch sein, dass es einen Frieden gibt auf der ganzen Welt. 1. Thessalonicher 5, Vers 2, eine Zeit des Friedens und der Sicherheit. Dann wird uns im Hesekiel 38 und 39 berichtet von einem Krieg mit Israel. Ein Krieg, der also riesengroße Dimensionen beinhaltet. Auch da will ich gar nicht spekulieren, aber theoretisch kann das auch noch vorher da sein. Dann lesen wir in der Offenbarung von einem Friedensbündnis des neuen Weltenherrschers mit Israel. Das haben wir gesehen in der Offenbarung 6, wird das im Grunde genommen ein Teil dieser 3,5 Jahre sein, aber der Weg dahin kann theoretisch mit infolge dieses Krieges, von dem ich eben berichtet habe, eingeläutet werden. Und was dann noch passiert? Der dritte Tempel. Der dritte Tempel, von dem werden wir heute hören. Es gibt im Moment noch keinen Tempel in Jerusalem, aber in der Offenbarung werden wir heute von einem dritten Tempel hören. Theoretisch können die Grundsteine jetzt schon gelegt werden. Wissen wir nicht. Das sind alles Dinge, die die Endzeit beschreiben oder Dinge, die wir theoretisch noch auch im Ansatz miterleben werden, was aber natürlich nicht der Theorie zuwider ist, dass wir als Christen bewahrt werden vor diesen schrecklichen Dingen, die wir uns bereits schon angeschaut haben. Gut. Arnold Fruchtenbaum sagt Folgendes zu dieser Trübsalzeit, von der wir glauben, dass sie 7 Jahre ist. Die Trübsal nähert sich dem Punkt, beziehungsweise zu der Halbzeit jetzt. Ja? Wir reden ja heute über diese Halbzeit, über die 3,5 Jahre. Die Trübsal nähert sich zu dem Punkt, den wir bildlich als das Auge des Sturms bezeichnen könnten. Kein Frieden, sondern die Völker werden sich in großer politischer Turbulenz und in Aufruhr befinden, weil der Antichrist auf dem Weg zur Übernahme der politischen, wirtschaftlichen und religiösen Weltherrschaft weiter voranschreitet. Die Rede ist jetzt von diesem Punkt hier. Und den schauen wir jetzt an. Das ist praktisch diese Zwischenzeit. Die ganzen Plagen, die ganzen Dinge sind passiert. Und plötzlich befinden wir uns im Auge des Sturms in unserer Auslegung im Kapitel 10. Diese Posaungerichte halten an und es wird uns was berichtet. Und da steigen wir jetzt ein in den Text. Kapitel 10, Vers 1. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, bekleidet mit einer Wolke. Also eine Wolke umgab ihn, ja. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne. Und seine Füße waren wie Feuersäulen. Von der Beschreibung her könnten wir annehmen, das ist Jesus. Aber es ist nicht Jesus. Weil dieser Engel wird nachher bei Gott schwören, der im Himmel ist. Nun, das wird Jesus nicht machen. Und es wäre eigentlich auch vom Kontext her viel zu früh, dass Jesus plötzlich hier auftaucht. Was macht Jesus in der Szene? Meine Vermutung ist, dass es sich hier um einen Engel handelt, ähnlich wie in Daniel 12, Vers 7, vermutlich Michael. Gibt es einen, der heißt so? Auch wenn es hier vielleicht andere Michaels gäbe, du bist damit nicht gemeint. Und dieser Michael, dieser Engel, ist ein mächtiger Engel. Und von dem heißt es im Vers 2, und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Das ist nicht das vorherige Buch mit den 7 Siegeln, das ist ein anderes Büchlein. Das wird bewusst als Büchlein bezeichnet. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Das ist ein Zeichen von seiner Erhabenheit. Vermutlich sieht Johannes das im Bild, ja. Der steht da. Wow. Umwerfend, das muss also ganz bombastisch gewesen sein. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief, ließen die 7 Donner ihre Stimme vernehmen. Das kann ich jetzt natürlich nicht nachmachen, ja? Und als die 7 Donner redeten, wollte ich schreiben. Und wir sagen, ja, Johannes, schreib auf. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, versiegle, was die 7 Donner geredet haben und schreibe dies nicht auf. Schade. Ich hätte jetzt gern gewusst, was die da sagen. Das wäre interessant gewesen. Ist das nicht interessant, in dieser Stelle muss ich mal kurz abbremsen, ist das nicht interessant, dass tatsächlich manches versiegelt ist und versiegelt bleibt in der Offenbarung? Nicht alles können wir bis ins Detail erklären. Und tatsächlich ist einiges, das sage ich, tatsächlich ist auch einiges spekulativ. Ganz klar. Der Ausleger Morris sagt dazu, darum lasst uns nicht so tun, als sei alles offenbar worden. Und damit ist es auch okay, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, darum ist es auch okay, wenn es verschiedene unterschiedliche Auslegungen gibt. Natürlich ist es wichtig, an jeder Seite sich seiner Meinung gewiss, aber es ist normal, dass es auch verschiedene Auslegungen gibt. Wichtig ist nur, wenn du vielleicht hier so ein Endzeitprofi bist und verfolgst eine andere Auslegung, das ist überhaupt kein Thema. Toll, dass du trotzdem hier bist. Ja? Wichtig ist nur, die Offenbarung oder das, auch deine Auslegung, muss letztendlich dich oder die Gemeinde so sensibel machen, dass wir bereit sind auf für Jesus, bereit sind, mit ihm durchs Leben zu gehen, bereit sind für die Zukunft und eine richtige Perspektive haben und auch nicht anfangen, nur noch den Teufel an die Wand zu malen. Ich sage es jetzt mal so im sprichwörtlichen Sinne. Ich kenne viele Ausleger der Offenbarung, du gibst dich gar nicht gern in ihre Nähe. Ja? Weil die Auslegung, die sie haben, das macht für sie Sinn, aber es macht irgendwie keinen Sinn für deine Nachfolge. Im Grunde genommen kannst du dich nämlich nur nachher noch einschließen in irgendein dunklen Loch und da bleibst du sitzen. Wichtig ist, dass diese Offenbarung, die Auslegung, wie sie auch immer ist, und das ist mir ein großes Anliegen, dass sie uns als Christen eine himmlische Perspektive gibt und uns zeigt, dass wir Hoffnung haben, dass wir wissen, was auf uns zukommt und dass wir frohen Mutes vorwärts gehen können und dass sie uns auch gleichzeitig in die Heiligung reintreibt. Das bedeutet, Mensch, ich will Jesus ähnlicher werden und dass du auch erkennst, wie in welcher Relation steht das, was du tust, mit der Wahrheit. Inwieweit folgst du eigenen Träumen nach, eigenen Götzen nach? Oder inwieweit ist dein Blick auf Jesus gerichtet? Versteht ihr, was ich damit sagen will? Egal, welche Auslegung das ist, wichtig ist, dass du das Ziel Jesu vor Augen hast und dass das Ziel Jesu ist das, dass die Gemeinde sensibilisiert wird, auf Jesus fokussiert wird und gleichzeitig in der Auslegung der Offenbarung natürlich auch vermittelt, das ist eine Warnung für alle Menschen, die sagen, ist doch egal, ich lebe so, wie ich will. Und wir haben letzte Woche oder vor 2 Wochen gesagt, das ist tragisch. Wenn du sagst, ich brauche keinen Gott, wir haben in den letzten Kapiteln gesehen, was passiert, wenn Gott seine Hand zurückzieht. Und das ist tragisch. Versteht ihr? Das ist wichtig, dass die Auslegung dieses Ziel auch verfolgt. Vers 5. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, hier haben wir es, er schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist und die Erde und das, was auf ihr ist und das Meer und das, was in ihm ist. Er sagt, es wird keine Frist mehr sein. Mit anderen Worten, die Frist ist vorbei, die Uhr ist abgelaufen. Es gibt auch mal einen zu spät. Wir können uns jetzt ganz in Ruhe mit der Offenbarung beschäftigen, mit der Endzeit beschäftigen, wir können darüber philosophieren. Aber eine Message in dem Ganzen ist, irgendwann ist die Frist abgelaufen, irgendwann ist die Uhr abgelaufen. Deshalb ist es wichtig, jetzt sensibilisiert zu sein, jetzt zu glauben. Darum hat Jesus uns dieses Buch hier mitgegeben. Vers 7. Sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er posaunen wird, das steht ja noch aus, haben wir eben gesehen, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Wie bereits eben gesagt, Prophetie hat immer auch etwas Geheimnisvolles. Im Alten Testament gibt es viele Prophezeiungen und die wurden in den Jahren danach nicht verstanden. Es gibt über 330 Prophezeiungen hin auf Jesus im Alten Testament und die Juden kannten das, aber sie haben es falsch interpretiert und sie waren halt eben nicht bereit für Jesus. oder die Prophezeiung hin auf Israel. Wer hätte vor 100 Jahren gedacht, dass Israel als Nation zusammenkommt? Viele haben das für Hokuspokus gehalten. Viele haben gesagt, boah, die Bibel, Lügenbuch. Diese Juden, die werden nie mehr als Nation zusammenkommen. Und es ist passiert, eines der größten Wunder eigentlich. Im Vers 8 heißt es dann, und die Stimme, also nicht die Stimme des Engels, sondern die Stimme, von der wir eben auch schon gehört haben, die ich aus dem Himmel hörte, redete wieder zu mir und sprach: Geh hin, Johannes, nimm das geöffnete Buch, was in der Hand des Engels ist, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sag ihm, er möge mir das Büchlein geben.
Er schaut hoch. Hallo.
Ja. Der kleine Johannes geht zu diesem Engel hin und fragt ihn nach dem Büchlein. Und der Engel spricht zu ihm, nimm es und iss es auf. Okay. Ja. Bisschen seltsam, oder? Und es wird in deinem Bauch, es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Interessant. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und ich aß es auf. Na, müssen wir mal was versuchen. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. Es schmeckt nicht so gut. Ich habe mal früher einen Spickzettel gegessen. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich soll das Ding rausrücken. Und ich hatte nur noch eine Möglichkeit. Das war auch ziemlich bitter gewesen im Bauch. Aber das war auch bitter in einer anderen Richtung noch. Aber hier ist es tatsächlich so, Johannes nimmt dieses Buch und isst dieses Buch und es ist süß. Und er schluckt es runter und es wird bitter. Was hat das mit dem Buch auf sich? Ich meine, offensichtlich hängt dieses Buch zusammen mit den Offenbarungen, die nachher noch kommen. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich habe darüber gebetet, habe auch verschiedene Ausleger dazu gehört. Eine mögliche Bedeutung ist das, wenn ich zum Beispiel euch Gottes Wort auslege, dann muss ich es zuerst mal für mich aufnehmen. Wenn ich hier vorne stehe und nur philosophiere und theologisiere und euch einen Vortrag halte oder hier mit der Keule komme, das spürt ihr, dass ich von oben runterkomme. Das Alte Testament wird, im Alten Testament wird das Wort Gottes oft verglichen mit Honig, süß wie Honig. Also sagen wir mal Nutella oder Schweizer Schocki. Ja, man muss jetzt ja irgendwie auch in Relation bringen. Das ist ganz Tolles, was ganz Süßes, was man gerne hat. Und das ist die Bibel, das Wort Gottes auch. Da bin ich so von überzeugt und so begeistert. Und ich weiß, das ist mit ein Grund, warum viele sich von euch auch diese Gemeinde ausgewählt haben, weil sie sagen, wir wollen mit durch die Bibel. Auch wenn dann der Gottesdienst manchmal ein bisschen vielleicht auch holprig ist und manches Thema, vielleicht auch, dass du sagst, Mensch, das ist jetzt nicht so für mich, so für den Sonntagmorgen, aber du weißt, es ist gut. Und das gilt natürlich auch besonders, wenn man so krasse Prophezeiungen hat wie die Offenbarung. Und Jesus komischerweise am Anfang der Offenbarung sagt, glücklich, wer hört und wer liest und wer umsetzt. Und dann fragt sich, glücklich? Ja, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Okay, süß, aber warum bitter? Ich zitiere euch nochmal Fruchtenbaum, was er dazu sagt. Wer sich ernsthaft mit Prophetie befasst, sollte es nicht nur bei der Kenntnisnahme zukünftiger Ereignisse belassen. Ja, das kann man nämlich auch, oh, wie cool, boah, das ist ja klasse, wie so ein Science-Fiction-Film. 2012, ja, du gehst ins Kino und guckst das, boah, ey, das sind Effekte, Wahnsinn, du gehst raus, vergisst das. Du bist ja nicht Teil von dem Ganzen. Nicht nur die Kenntnisnahme. Solches Wissen wird ihm die Pflicht aufladen, jetzt kommt nämlich eine andere Bedeutung, die Pflicht aufladen, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben und ihnen dadurch auch die Möglichkeit anzubieten, im kommenden Unheil zu entgehen. Denn das ist bitter. Es ist eine bittere Wahrheit für Menschen, die sagen, ach, bleib mir doch weg mit deinem Gott. Und wir wissen das. Und süß ist für mich, wenn ich diese Prophezeiung lese, wenn ich die himmlische Perspektive habe, wenn ich sage, ja, Herr Jesus, komm bald. Und ich kann das aus tiefstem Herzen heraus sagen. Ich kann sagen, komm bald. Weil ich weiß, er wird mich zu sich nehmen. Weil ich weiß, auf mich wartet eine wunderbare Zukunft. Weil ich weiß, er wird abwischen alle Tränen, das hat er gesagt. Und deswegen will ich auch nur noch mit ihm leben und will hören, was hat er mir denn für heute zu sagen. Aber bitter gleichzeitig, weil es enthält bittere Wahrheiten. Es enthält bittere Wahrheiten auch über mein Leben. Wenn ich mein Leben so lebe, wie ich will, wird das und das die Konsequenzen sein. Und ich muss mir das auch anhören. Und es ist auch wichtig, ihr kommt zum Gottesdienst, hört euch das hier in der Predigt an. Ihr beschäftigt euch in den Hauskreisen damit. Und du beschäftigst dich in deiner stillen Zeit damit. Es ist gut, aber es ist manchmal auch bitter. Es gibt so manche Kröte zu schlucken. Nicht, weil Gott uns fertig machen will, sondern weil er uns heilen will. Denn das Wort Gottes ist zum anderen auch, in Hebräer 4, Vers 12 heißt es, wie ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch und es scheidet. Und jeder von euch, der irgendwo im diakonischen oder im Krankenhauswesen arbeitet, weiß das, ja, wie wichtig das ist. Oder jeder von euch, der auch schon mal eine schwierige OP erlebt hat oder da wurde ein Geschwür beseitigt oder irgendwas, das ist schmerzhaft, das ist bitter und letztendlich gut. Merkt ihr den Doppeleffekt? Es ist süß, es ist gut, aber es ist auch bitter. Aber es ist wichtig, dass es bitter ist. Und es ist wie so, für mich ist das so, wir haben hier eine Pause eingelegt im Kapitel 10 und Johannes, Halbzeit, ja. Kennt ihr Fußballspielen? Halbzeit, fix und fertig. Die Mannschaft muss dann mal aufgepäppelt werden und da wird nochmal richtig Muskelmassage und alles Mögliche gemacht. Da wird nochmal zugesprochen. Manchmal gibt es auch, ja, manchmal gibt es auch einen starken Zuspruch. Hat Stuttgart wahrscheinlich auch gestern hören müssen in der Halbzeit. Hat nichts gebracht. Aber das ist wichtig. Und Johannes bekommt hier von Gott nochmal so diesen Zuspruch und bekommt nochmal eine Ermutigung und sagt, Johannes, bleib dran, ich bin noch nicht fertig, es ist erst Halbzeit, weiter. Und es ist auch für uns wichtig, es ist für uns wichtig, dran zu bleiben. Und nun heißt es tatsächlich im 11. Vers, und sie sagen mir, du musst jetzt wieder weissagen, Johannes, zweite Halbzeit, du musst jetzt wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Also, es geht weiter. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Im 11. Kapitel. Johannes geht weiter. Wir sind immer noch in der Halbzeit. Und es heißt dort, es wurde mir, Johannes, ein Rohr gegeben, gleich einem Stab. Wir reden hier von einem Zollstock, also einem Metermaß oder wie man das auch immer nennt, was zu messen. Damals wurde mit Stäben gemessen, mit so Rohren, die man bekam, Messlatten. Und mir wurde gesagt, steh auf, miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Was heißt messen? Was kannst du messen? Du kannst doch eigentlich nur das messen, was real existiert, oder? Ich finde das lustig irgendwo. Weil wir haben hier einen Satz, der macht es Leuten relativ schwierig, die ganze Offenbarung nur symbolisch verstehen. Alles als Bild. Ja, das muss man alles symbolisch verstehen. Und Gott drückt hier, oder ja, der Engel drückt hier dem Johannes den Maßstab in die Hand und sagt, mess das nach, damit die es später lesen, wissen, es handelt sich hier um einen realen Tempel, den du hier messest. Und du sagst, okay, welchen Tempel? Jerusalem. Nun, Tempel, Jerusalem, da steht ein Tempel, aber das ist ein anderer Tempel. Da steht ein Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Auch kein Tempel, oder? Es gibt heute in Israel Gruppen, die intensiv daran arbeiten, den dritten Tempel wieder aufzubauen. Und jetzt gerade im Moment Priester ausbilden zum Dienst. Rabbi James Richman, er ist Direktor des Tempelinstituts, teilte mit, dass mit Ausnahme der Asche einer roten Kuh alles vorhanden sei, um den zukünftigen dritten Tempel wieder zu errichten. Hammer, oder? Wer ist Bauer und hat eine rote Kuh zu Hause stehen? Melde sich bitte beim Tempelinstitut. Weil dann geht's los. Was das mit dieser roten Kuh auf sich hat, da habe ich mal vor Jahren drüber gesprochen. Und es ist eine Predigt, die haben viele jetzt noch Erinnerungen irgendwie. Das ist ein Phänomen. Kann ich jetzt nichts, ich darf jetzt nichts dazu sagen, sonst läuft mir die Zeit davon. Es ist echt fast schon richtig lustig. Auf jeden Fall, diese rote Kuh sucht man noch auf der ganzen Erde. Die hat man noch nicht gefunden. Aber überlegt euch, es ist alles vorhanden. Die Klamotten sind da, alles. Pläne. Und wie gesagt, das habe ich eben bereits gesagt, dass ich glaube, mit Beginn der Trübsalzeit, gegebenenfalls aber auch schon vorher oder vor der Entrückung der Christen, wird dieser Weltenherrscher aufkommen. Er wird einen Friedensvertrag schließen mit Israel und wird es irgendwie fertigbringen, diese Gleichung aufzulösen, die im Moment noch keiner lösen kann. Die Juden haben schon versucht, diesen Felsenturm wegzusprengen, damit sie den Tempel bauen können. Dieser Weltenherrscher wird es irgendwie schaffen, einen Bund zu machen, einen interreligiösen Bund zu schaffen, dass dort der Tempel aufgebaut wird. Da gibt es auch verschiedene Spekulationen, aber er wird dieser Nuss knacken. Das macht ihn ja auch so phänomenal in den Augen der Welt, weil er das Unmögliche möglich macht. Er kann Religionen miteinander vereinen. Was heute keinem gelingt. Das große Problem ist das Problem, eines großes Problem ist das Problem der Weltreligion. Für Gott ist das alles keine Überraschung. Darum lässt er Johannes das für uns beobachten, messen und berichten. Und im zweiten Vers heißt es, und den Hof außerhalb des Tempels lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Wie viele Jahre sind das? 3,5. Auch wieder messbar. Deshalb ist meine Überzeugung, dass wir es hier nicht mit so einer Symbolik zu tun haben. Das, was mit dem Zertreten auf sich hat, das glaube ich, das betrifft die zweite Hälfte der 3,5 Jahre, dass die Heiden es zertreten. Es wird eine vereinte, eine Welttruppe geben, der Vereinten Nationen, nicht dieser heutigen. Das ist die UN. United Nothing, haben schon manche Leute gesagt. Also die bewegen nicht so viel. Es wird eine internationale Armee sein, die wirklich stark sein werden, die vereint, wirklich vereint sind. Und die werden hier sozusagen den Vorhof zertreten. Ja? Das ist symbolisch gemeint. Die Situation jetzt im Moment auf der Erde ist folgende. Die Menschheit ist sehr dezimiert durch die Gerichte, die vorher stattgefunden haben. Ich habe mal so ein bisschen errechnet, auch mit Hilfe von verschiedenen Profis, die da sich schon viele Gedanken gemacht haben, wenn mit der heutigen Weltbevölkerung sind wir circa auf 3 Milliarden. Ich habe vor 2 Wochen 3 Millionen gesagt, ich habe mich versprochen. Die Hälfte ungefähr, ja. 3 Milliarden Menschen circa. Die Stimme, die alle hören werden, und deshalb habe ich diesen Vergleich mit Adolf Hitler genommen. Adolf Hitler hat es wie nie einer zuvor geschafft, mit diesem Nazi-Regime es möglich zu machen, dass jeder seinen Volksempfänger zu Hause hatte und konnte hören, was diese Despoten, diese Leute weitergaben. Und sie haben es geglaubt. Wenn du mit deinen Großeltern sprichst, sie werden dir sagen, hey, das kam doch aus dem Radio raus. Das muss doch wahr sein. Ja? Und ihm wird es gelingen, auch mit Hilfe, ich meine, World Wide Web macht es möglich, Dinge, die bisher nie möglich gewesen sind, die Menschheit so stark zu manipulieren, dass sie im Grunde genommen alles glauben und dass sie das auch irgendwie einordnen können, dass diese Strafgerichte halt eben nicht Gerichte sind, die letztendlich von Gott ausgehen, sondern dieser wird es einem anderen in die Schuhe schieben. Und wir haben jetzt in diesem Kapitel ein ideales Opfer für einen idealen Sündenbock für diesen Antichrist und seine neue Weltordnung. Ich vermute mal, es könnte so sein, dass er es folgender Gruppe in die Schuhe schiebt. Das ist noch nicht mal eine Gruppe, sondern das sind einfach nur 2. Die da. Ja, ist auch nur ein Bildchen. Ja, so sehen sie nicht aus. Die 2 Zeugen, von denen hören wir jetzt. Da heißt es im Vers 3, das sagt Gott, ich werde meinen 2 Zeugen Vollmacht geben, Power, unendlichen Power. Also er geht jetzt einfach davon aus, hier tauchen die jetzt plötzlich auf. Und sie werden 1260 Tage weissagen. Wie viele Monate sind das? Wie viele Jahre sind das? 3,5. Könnt ihr ausrechnen. Sie werden 3,5 Jahre weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Das sind übrigens die 2 Ölbäume, aus Sacharja 4, Vers 11 und bis 14, kann man nachlesen. Das ist eine, schon eine Prophezeiung dahin. Das sind zwei Typen, die werden aufstehen und werden 3,5 Jahre lang prophezeien. Meiner Auslegung nach sind das die ersten 3,5 Jahre während der Zeit dieser Gerichte. Werden sie immer ein kontinuierliches Zeugnis abgeben. Und jetzt sagt man sich natürlich, okay, warum macht der Antichrist die nicht einfach platt? Der hat doch Power, der hat doch Macht. Der Grund ist ganz einfach. In Vers 5 heißt es, und wenn jemand ihn schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Ja, also ihr merkt, das hat man so in Kinoversion, Herr der Ringe und das ganze Zeugs, das sieht man ja oft so Geschichten. Und du sagst, ja, das ist doch alles Spinnerei, das ist Science Fiction. Ich persönlich glaube, dass das noch nicht mal symbolisch gemeint ist. Und wenn jemand ihnen schaden will, so wird Feuer aus ihrem Mund ausgehen und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Darum wird es dieser Weltmacht auch nicht gelingen, sie bis zu beseitigen. Vers 6. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung, sprich diesen 1200, kein Regen fallen werde. Und sie haben Gewalt über die Wasser, diese in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Das steht irgendwie in Relation mit diesen Plagen. Kann man nicht so genau erklären. Mit diesen ersten 3,5 Jahren. So. Und nach den 3,5 Jahren, in der Halbzeit, heißt es plötzlich, und wenn, Vers 7, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben. Mit anderen Worten, Gott setzt ihnen ein Zeitraster, diese 3,5 Jahre, und jetzt ist Halbzeit, und jetzt heißt es, jetzt ist ihr Zeugnis vollendet. Ich habe fertig, ja, hat mal einer gesagt, und hat die Bühne verlassen. Jetzt ist fertig. Und in dem Moment, wo fertig ist, wird etwas passieren. Bekommt diese neue Weltordnung, dieser Weltenherrscher Macht, und wir lesen auch gerade, woher er diese Macht bekommt. Da wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Abgrund, Abyss, Tiefe, der Sitz der Dämonen, haben wir uns angeschaut, Krieg mit ihnen führen und wird sie letztendlich überwinden und sie töten. Sie werden getötet werden. Und jeder wird sich fragen, warum jetzt plötzlich? Und jetzt hör. Und ihr Leichnam wird auf der Straße liegen der großen Stadt. Der wird einfach da liegen von diesen zwei Zeugen. Die werden da liegen. Die große Stadt, was ist die große Stadt? Nun, da gibt es auch verschiedene Spekulationen. Wir lesen das jetzt aber. Geistlich gesprochen heißt diese große Stadt Sodom. Sodom steht für Unmoral, für Dekadenz und Ägypten. Das steht für Sklaverei und Abhängigkeit, also etwas Negatives. Aber diese Stadt ist die Stadt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Jerusalem. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichnam ins Grab zu legen. Wie ist das möglich? Vor 50 Jahren hätte man sich noch gefragt, wie ist das möglich? Wie können alle Nationen, wie können alle Menschen das sehen? Nur, wir haben eben vom Smartphone gehört, es ist alles möglich. Geh mal in den afrikanischen Dschungel irgendwo, jeder läuft mit dem Smartphone herum. Weltweit. Es gibt noch kein Festnetz, aber es gibt Smartphones. Jeder wird es sehen. Und was wird die Reaktion darauf sein? Und viele, Vers 9, aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen, also alle, sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Und dann heißt es in Vers 10, und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Also mal einen kleinen Einschub, das ist kein Vers für eine Weihnachts-Cruise-Karte. Das hat tatsächlich mal eine Firma in Amerika gemacht. Die haben sich diesen Vers rausgenommen, da stand drauf, und sie werden auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Das ist ein Vers, das ist für die Zukunft. Und das sind die Menschen, die sich freuen werden über diese beiden Zeugen. Warum freut die ganze Menschheit sich? Weil das System des Antichristen der Menschheit deutlich gemacht hat, das sind die Bösen. Das sind die sind schuld an unserem Elend. Und Halleluja, werden sie vielleicht noch rufen, Endlich sind sie weg. Sie liegen da und alle werden sich freuen, alle werden feiern. Jetzt bricht endlich der Himmel auf der Erde aus. Jetzt ist endlich das ganze Desaster vorbei. Das ist übrigens immer wieder so. Diese Mädchen werden die Menschen so manipulieren, dass sie denken, falsch ist richtig und richtig ist falsch. Das haben wir heute auch. Wer sind denn die Deppen der Nation? Hör mal, was die Menschen über so Leute denken, die morgens in den Gottesdienst gehen. Hör mal, was Leute über was gedacht wird über uns, wenn man die Bibel auslegt. Ich habe heute Morgen gerade wieder einen Bericht gehört auf SWR1. Auf der einen Seite sagt man, ein Viertel der ganzen Christenheit bekennt sich zum pfingstlich-charismatischen Glauben. Ja? Auf der anderen Seite wird dann aber gerade wieder rausgestellt, was alles so seltsam ist an diesen Menschen. Die glauben an die Bibel. Ja? Und die vertreten konservative moralische Werte. Oh. Und plötzlich werden wieder nur das Negative raus, oder was man meint, was negativ ist. Ich habe letzte Woche ein Interview gesehen von einem bekannten amerikanischen Schauspieler. Da macht man ein Interview und er hat nur Stellung genommen zu einem bestimmten moralischen Thema, was seine persönliche Meinung ist. Das Interview liegt schon lange zurück. Und jetzt kannst du auf Wikipedia klicken und dann liest du über diesen Schauspieler ungefähr 3/4 von dem, was er dort losgelassen hat. Und guck mal, was das für ein schräger Vogel ist. Auch nichts anderes. Der Mann hat übrigens ein Hilfsprojekt in der dritten Welt und hat Millionen schon da reingepumpt, um Menschen zu helfen. Das ist alles egal. Und so ist das auch hier. Richtig ist falsch und falsch ist richtig. Die Bösen sind die Guten und die Guten sind die Bösen. Nun, plötzlich passiert was. Diese Jungs, die wir gesehen haben, die da 3,5 Tage lagen, da heißt es im Vers 11, mal gucken. Gut. Und nach 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und die sind ja schon fast am Verwesen da, die liegen da. Und plötzlich kommt der Geist des Lebens in sie und sie stehen auf. Und jeder kann es sehen. CNN berichtet live. NTV. ZDF. Und man sitzt in der ersten Reihe und sieht alles, ja? Und sie stellen sich auf ihre Füße. Und große Furcht befiel die, welche sie schauten. Weltweit. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen. Plötzlich kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. Sie werden entrückt vor den Leuten aller. Alle sehen es. Alle sind mit den Kameras dabei. Und merkt ihr, spätestens jetzt hat der Hinterletzte begriffen, dass dies nicht die Bösen waren. Dass da jemand ist, der von oben spricht, eine Stimme, Geist des Lebens in sie hineinhaucht und sie entrückt. Und sie sind bei Gott. Und während die Leute noch sprachlos und schockiert sind, heißt es im Vers 13, und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt fiel. Und 7000 Menschen wurden in dem Erdbeben getötet und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Und wieder haben wir was. Und wieder haben wir etwas. Eine Möglichkeit für Menschen in dieser Zeit, dass sie plötzlich fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Ich habe eben vom Dritten Reich gesprochen. Tatsächlich gingen vielen Menschen erst am Ende die Augen auf. Die Verblendung löste sich. Sie wurden mal geschüttelt. Ja, und irgendwann sagten sie, was war das? Es ist wirklich so. Menschen waren verblendet. Und genau hier wird wieder etwas passieren. Menschen werden sich fragen. Und es heißt dort, und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Vers 14, das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald. Die letzte Posaune. Und der 7. Engel posaunte, und das ist die 7. Posaune, und es geschahen laute Stimmen im Himmel. Cut. Das haben wir jetzt gesehen. Ihr habt es jetzt ausgehalten bis zu diesem Punkt. Und es ist nicht einfach. Das gebe ich zu. Aber wir machen jetzt einen Cut. Und wir bewegen uns jetzt wieder als Menschen Ich sag mal, auch als Menschen, wenn du Jesus lieb hast, sagst du, ich nehme jetzt wieder mal meine Perspektive ein. Ich war jetzt gerade auf der Erde, wo eigentlich gar nicht meine Perspektive ist, sondern ich bewege mich jetzt wieder hin, wo diese zwei Zeugen entrückt wurden vor den Thron Gottes. Da heißt es im Vers 15, es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseren Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gottes Thron sind, die 24 Ältesten, die vor Gottes Thron und auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott, Allmächtiger. Das heißt wieder Pantokrator, der, der alles in seiner Hand hält. Und als Gott, der Allmächtige, möchte angebetet werden. Er hält dich in seiner Hand, er hält uns in seiner Hand. Der ist und er war. Du hast deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten. Hier wird praktisch schon das Finale eingeläutet, obwohl wir erst Halbzeit haben auf der Erde. Und bereits jetzt geben die 24 Ältesten einen Einblick auf das Ende. In Vers 18 heißt es, und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden. Ja, wir haben eben gesehen, am Ende ist das Gericht da. Das ist nicht dafür da, um dir jetzt den Ofen jetzt aufzudrehen, ja, das Feuer der Hölle zu schüren, dass du es richtig spürst. Aber vielleicht in der Weise schon, dass du persönlich in dich gehen kannst und sagen, ich lebe jetzt auf dieser Erde, ich bin ein Mensch mit einem freien Willen, Gott hat mir einen freien Willen getan und es kommt jetzt darauf an, wie ich lebe, für welche Perspektive ich mich entscheide. Entscheide ich mich dafür, durch dieses ganze Dilemma zu gehen? Entscheide ich mich dafür, am Ende sehen wir das Gericht? Oder entscheide ich mich für Jesus, für seine Erlösung, dafür, dass er da ist, dass er mir begegnen will? Und es heißt es nämlich hier weiter, und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, erwartet dich auch ein Gericht. Das ist ein Preisgericht. Ein Preisgericht. Da werden Preise verteilt. Da wirst du belohnt. Entweder du gehst leer aus, bist bei Jesus, oder du wirst belohnt mit einem Preis. Wenn du nicht mit Jesus lebst, wenn du das einfach so dahin lebst, lebst dein eigenes Leben, bist dein eigener Gott, dann musst du auch Rechenschaft ablegen über dein eigenes Leben. Dann gibt es nur dieses Gericht, was ganz am Ende ist. Genau das wird hier gesagt. Den Kleinen und den Großen. Und die du verderbst, welche die Erde verderben. Und jetzt noch ein Highlight, das ist der letzte Vers. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Vergiss den Tempel auf der Erde. Ich persönlich, das ist wirklich meine persönliche Einstellung, da wird viel zu viel Wind drum gemacht um diese Geschichten, was hier auf der Erde ist und mit dem Tempel, der da noch gebaut wird. Und hoffentlich bekommen sie bald ihren Tempel. Wir sehen hier den eigentlichen Tempel. Der eigentliche Tempel steht im Himmel. Jesus sagt, es ist kein Tempel, der von Menschen gemacht ist, von Steinen. Es ist Jesus Christus selbst. Aber wir sehen hier ihn auch sichtbar. Das heißt, Gottes Gegenwart, das ist das Entscheidende, auf das es ankommt. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Die Lade war das Zentrum des Allerheiligsten. Der Tempel bestand aus verschiedenen Teilen und ganz im Zentrum stand die Lade, das Allerheiligste. Und das durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr sehen, nur ein einziger. Und er musste 1000 Reinigungsprozessionen durchmachen, um dahin zu kommen. Und hier heißt es, die Lade, das Allerheiligste, wurde von allen gesehen. Du, der du ein Nachfolger Jesu bist, der du sagst, ich möchte mit Jesus, ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Du gehörst zu diesen Leuten, die da vor dem Thron Gottes stehen. Und sie sehen die Lade und sie fallen nicht tot um, weil sie erlöst sind, weil sie von dem Lamm Gottes, dem Löwe von Juda, erlöst worden und vor ihm stehen. Das ist Gottes Ziel. Das ist Gottes Ziel auch, dass er uns Menschen, wir sitzen alle in einem Boot, wir sind alles Menschen, dass er uns Menschen dieses Buch gibt, um zu sagen, schaut, was am Ende kommt. Und deswegen schau jetzt, wie du lebst. Deswegen können wir auch lang die Lade suchen übrigens. Ja? Jäger des verlorenen Schatzes. Kennt ihr den Film? Die haben die Lade gesucht und haben sie dann irgendwo gefunden. Hier steht sie. Ob das jetzt die Lade ist, die auch irgendwie entrückt worden ist, seit der babylonischen Gefangenschaft ist sie verschollen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Süß und bitter. Die Frage, die sich jetzt am Ende stellt, ist, auf welcher Seite stehst du? Dieser Antichrist, von dem wir heute schon ein bisschen was gehört haben, wird viele, viele Fans um sich rumscharen. Wie heute, wir haben das auch so ein bisschen schon mal gehört. Wir kennen das, was das bedeutet. Vielleicht bist du ein Fan von, ja, da ist ein ganz geistlicher, Jesus. Ja, aber von irgendwas, es gibt ja viel, ich brauche nur deine Facebook-Seite anzuklicken, dann weiß ich, wovon du alles Fan bist. Deswegen habe ich auch so viele Facebook-Freunde und hoffentlich verliere ich jetzt nicht wieder viele. Ja, aber wir sind Fan von verschiedenen Dingen. Und wisst ihr, was das Tragische bei diesem, was mich auch beim Fußball zum Beispiel nervt? Dass die erfolgreichsten Mannschaften die meisten Fans haben. Ich habe euch da mal ein Bildchen mitgebracht. Kann der das lesen? Bayern München hat 4,7 Millionen Facebook-Fans. Stuttgart seit gestern weniger, 273.000 und Hoffenheim, naja, ganz da unten im Keller. Mich nervt das beim Fußball. Warum hat Bayern so viele Fans? Warum bist du Bayern-Fan? Nein, das... Bitte... Ja, das ist jetzt, weißt du, so ein Gag, oder? Also, du darfst weiter Bayern-Fan bleiben. Du warst bestimmt auch schon Bayern-Fan, als sie irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren unten im Keller waren. Aber was ich damit sagen will, ist, das hängt mit den Titeln zusammen. Also, bei dir wahrscheinlich nicht, ja? Aber 2008 hat Jürgen Klopp Borussia Dortmund übernommen. Da hing Dortmund im Tabellenkeller auf Platz 13. Und der Kloppo hat diese Mannschaft übernommen und manche haben ihn auch für verrückt erklärt. Warum machst du das? Und er hat die zum Erfolg geführt, wie selten eine andere Mannschaft zuvor. Wahnsinn. Aber wisst ihr, was mich da so begeistert? Er hat gesagt, und dafür stehe ich und ich werde diese Mannschaft aufbauen. Okay, da gibt es bestimmt auch noch viele Gründe, da waren auch noch Millionen im Spiel und alles, aber was ich damit sagen möchte, dass das Phänomen eines Fans liegt darin, dass ein Fan eigentlich dann Fan ist, wenn der da vorne Erfolg hat. So, und jetzt mal übertragen. Wisst ihr, Jesus möchte keine Fans. Ich habe das vom Gerd, Gerd hat mir dann ein Buch gelesen, da gibt es ein vorgestellt, nicht gelesen. Er hat mir schon so viel erzählt von dem Buch. Da geht es darum. Jesus will keine Fans. Und ein Fan sein ist eigentlich auch nichts Gutes. Du sollst auch kein Fan sein von deinem Ehepartner. Du sollst auch kein Fan sein von deiner Gemeinde. Nämlich wenn du das bist, nur ein Fan, und dein Ehepartner macht nicht das, was du eigentlich machen sollte, dann verlässt du vielleicht auch deinen Fan. Ja? Und das ist tragisch. Jesus ist sozusagen jetzt im Moment im Tabellenkeller wahrnehmbar. Jesus, Glaube, Religion, interessiert mich alles nicht. Aber Jesus möchte keine Fans haben. Ja? Das ist der Titel dieses Buches, was jetzt gerade zur Zeit auf den Markt gekommen ist. Ich möchte es als nächstes mal lesen, Kyle Idleman. Hat das jemand gelesen von euch, außer Gerd? Und darum sagt Jesus oft in den Evangelien, psst, nichts verraten. Ja? Er heilt Menschen und Jesus sagt, psst, nichts verraten. Er wollte keine Fans. Er will auch heute keine Fans. Aber du hörst, ich bin überzeugt davon, du als Mensch, der Jesus nachfolgt, oder du, der vielleicht jetzt gerade im Moment im Kompromiss lebst, oder du, der noch auf der Suche ist oder gar nicht auf der Suche ist, ich bin überzeugt, dass du eine Stimme hörst. Und das ist der Heilige Geist, der möchte dir klar machen, bei Jesus geht es mehr als um einen Fanclub. Bei Jesus geht es um was anderes, da geht es um Nachfolge. Jesus möchte, dass wir erkennen, dass er letztendlich der Winner ist. Er ist jetzt noch wahrnehmbar im Tabellenkeller, aber er wird hochkommen. Er ist der, der am Ende den Sieg hat. Aber das ist auch nicht der Grund, warum ich ihm nachfolge. Bitte versteht das nicht falsch. Könnte man sagen, aha, okay, jetzt springe ich mal auf und dann geht's ab. Nein, es ist tatsächlich so. Es hat mit Nachfolge zu tun. Und Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, das wird nicht immer einfach sein. Das ist die beste, größte Sache, die es gibt. Du wirst Erlösung für deine Sünden bekommen. Du wirst deinen Sinn im Leben haben. Ich werde dir ewiges Leben geben. Aber wer mir nachfolgt, der muss auch sein Kreuz auf sich nehmen. Das bedeutet auch bitter. Das ist bitter, ja? Das ist nicht immer einfach. Es geht auch durch schwere Zeiten. Aber Nachfolge, das ist wichtig. Und Nachfolge ist gut. Nachfolge bringt mich zum Ziel. Und das ist Gottes Wunsch für dich und für uns. Mach ernst. Auch du als Christ, wenn du mit ihm unterwegs bist, sei kein Fan von Jesus. Sei kein Fan von Jesus. Werde ein Nachfolger. Sag, Jesus, hier hast du mich ganz. Mir fällt gerade ein, in 2 Wochen haben wir eine Taufe in der Olga-Gemeinde. Abends. So heißt die Gemeinde. Und du kannst zum Beispiel mit der Taufe zum Ausdruck bringen, Jesus, ich gehöre zu Jesus und ich bin kein Fan. Ich gehe nicht einfach hier dahin, weil das halt eine coole Gemeinde ist oder ich mache das halt eben, weil mir das irgendwie sowas bringt, sondern ich stehe zu Jesus. Manche Leute trauen sich nicht, sich taufen zu lassen, weil sie Angst vor der Familie haben. Oh, was würden die denn denken? Boah, was hat Jesus gemacht? Er hat sein Leben für uns hingegeben. Schau dir diese 2 Zeugen an. Sie standen da und die ganze Welt war gegen sie und sie geben Zeugnis. Ich möchte dich einladen, werde ein Nachfolger Jesu. Das ist das, was zu dem Jesus dich bewegen möchte. Es mag sein, du kennst Jesus noch überhaupt nicht oder es mag sein, du lebst mit Jesus, aber halbherzig. Mich spornt diese Offenbarung, vielleicht geht es auch nur mir so, weil ich mich ständig mit dem Ding so intensiv beschäftige. Mich spornt das so an. Ganz ehrlich, ich habe am Anfang ein bisschen Schiss gehabt, durch die Offenbarung zu lehren. Echt. Ich dachte, ich habe die schon so häufig gelesen und so vieles gehört. Aber mich baut dieses Buch so dermaßen auf und ich bin so froh, Jesus zu haben. Und ich bin so froh, dass ich nicht sein Fan bin, sondern dass ich ihm nachfolge. Und ich möchte dich ermutigen, folge ihm nach und er bringt dich zum Ziel. Er geht mit dir durch dick und dünn und du wirst erleben, wie er dich durchträgt, auch durch schwierige Zeiten, die bitter sind. Aber du wirst ständig das Wissen haben, dass er mit dir geht. Lass uns aufstehen und ihm das auch nochmal so sagen. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der alles in der Hand hält. Du bist der Pantokrator, der Allmächtige. Und ich habe das schon so häufig erlebt. Ich merke das auch selbst. Ich kann doch nicht an mich selbst glauben. Ich weiß, Herr, wie wankelmütig ich oft bin. Ich sehe, wie das so viele Dinge sind, die nicht funktionieren. Und ich bin so froh, dass ich mein Leben in dir haben kann. Ich bin so froh, dass ich an dich glauben kann und dass du gekommen bist, um mich zu erlösen von meinem eigenen Chaos, von meiner eigenen Sünde, von all den Dingen, die mich so fernhalten von dir. Und ich möchte dich jetzt bitten im Namen Jesu, dass du jetzt kommst, dass du uns anrührst. Herr, wir wollen auf dich blicken jetzt. Und ich möchte dich einladen, vielleicht einfach so einen stillen Moment, sag ihm, bekenne ihm vielleicht, dass du sagst, Jesus, es tut mir leid, dass ich oft nur ein Fan bin von dir. Und ich merke das nämlich, wenn es brenzlig wird, wenn es schlecht läuft, wenn nicht alles so läuft, wie ich das gerne würde, dann springe ich ab, dann bin ich sauer auf dich. Dann suche ich mir ein anderes Idol. Vielleicht sagst du Jesus das und bekennst ihm das. Und sag ihm wieder neu, dass du ihm nachfolgen möchtest, egal was die Zeit noch bringen. Und Jesus, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der hier ist. Du willst, dass nicht einer verloren geht, sondern dass alle dich finden können. Das ist mit ein Punkt, warum wir dieses Buch hier haben. Du möchtest uns zeigen, worum es geht in diesem Leben. Und du bist gekommen, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Bitte erbarm du dich jetzt, komm du jetzt durch deinen Heiligen Geist. Höre du jedes einzelne Gebet, was zu dir kommt. Und ich möchte dich für uns Christen bitten, dass wir den Mut haben, dir nachzufolgen, wie es in Philipper 1 heißt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Danke, Jesus. Geh du mit uns in Jesu Namen. Amen.